Normalerweise sprechen wir über vier Bücher. Eins haben wir dann immer gemeinsam gelesen, eins jeder von uns und eins haben wir nicht gelesen. Und heute wollen wir nur über ein Buch sprechen, was aber mindestens für vier gilt, wenn nicht noch mehr.
Fünf eigentlich eher,
Wir
ne?
haben jetzt ein halbes Jahr, fast ein halbes Jahr gebraucht.
Du übertreibst.
Naja,
Es ist ein gefülltes halbes Jahr. Ich
ja, mehrere
glaube,
Monate
ja,
gebraucht,
drei,
um.
also ich habe 3 Monate gebraucht.
Du hast drei
Das,
Monate gebraucht,
ja.
um das Buch zu lesen.
Aber das reicht ja auch schon.
Ich habe etwas länger gebraucht,
Aber
ja.
du bist ja auch, stehst ja auch viel mehr
Ich stehe
im
genau
Beruf,
im
im
Beruf, genau im
Arbeitsleben, genau.
Arbeitsleben, ja.
Während ich den ganzen Tag nur rumslacke und lese.
Und ich habe eben oft auch mir das dann vorgenommen, dann noch, das war wie so eine unerledigte Hausaufgabe, das dann abends noch zu lesen, dann bin ich müde geworden und ich habe dann irgendwann mir auch vorgenommen, dass ich nichts anderes mehr lesen darf, bevor ich das nicht durchgelesen habe, sonst hätte ich das nicht geschafft.
Ja, das habe ich irgendwie genauso gemacht. Also ich habe den Trick angewandt, ein Buch auf einsamer Insel irgendwie. Da bin ich halt sehr weit gekommen. Irgendwie.
Ja.
Das war so der große Vorteil. Da war ich irgendwie dann schon auf Seite 800 oder so und dann 600, 800.
Genau.
Genau. Und dann schafft man den Rest halt auch noch irgendwie. Weil das muss man ja sagen, es hat insgesamt 1000, also in der Taschenbuchausgabe hat es 1000, ich glaube 200 tatsächlich. 1000, ja, genau. Also wenn man die.
Also in der Hardcover-Ausgabe hat der Text an sich genau 1087 Seiten.
Genau, und hier hat er 1183. Also
Etwas mehr. Es gibt noch
etwas
ein
mehr.
kleines Nachwort, ich weiß nicht, ob das da drin aus ist. Ich habe es aber
Ja.
nicht gelesen, weil ich wirklich genug hatte.
Naja, das hat irgendwie nur 3 Seiten irgendwie, wo so ein bisschen erklärt wird, warum das jetzt so und nicht anders. Aber das ist auch nicht sehr erhellend. Also da steht im Prinzip nur drin, dass der Autor aus, glaube ich, finanziellen Gründen vorhatte, das Buch tatsächlich in diesen 5 Teilen, in denen es auch vorliegt, dass er es in 5 Einzelteilen quasi publiziert haben
Genau.
wollte, weil er sich davon versprochen hat, dass die Familie, also die nach seinem Tod Hinterbliebenen einfach ein bisschen mehr davon haben, dass da einfach mehr Geld reinkommt. Punkt.
Das wirft ja ein paar Fragen auf. Also erstmal muss er dann ja schon gewusst haben, dass er stirbt. Ne?
Vielleicht sollten wir erstmal sagen, wie das Buch heißt, ne?
Das Buch heißt 2666 und ist geschrieben von Roberto Bolaño.
Genau, ein chilenischer Schriftsteller, der
Ja,
aber.
ein in Chile geborener Schriftsteller, der aber lange in Mexiko und in Spanien gelebt hat.
Genau, und zwar lustigerweise war er wohl, hat er wohl sein Brot damit verdient, dass er Campingplatzwärter war
Ja.
auf einem Campingplatz in Castelldefels, wo ich gerade letztes Jahr war. Also nicht auf dem Campingplatz, aber in Castelldefels, weil da Bekannte von mir wohnen. Und ich konnte mir das irgendwie so ganz gut vorstellen, wie der
Wo ist
da.
das? Castelldefels?
Das ist südlich von Barcelona.
Ist das in Blanes zum Beispiel?
Ich weiß nicht, da hat er ja wohl irgendwie gewohnt. Den Ort selbst, den Namen kenne ich nicht, aber da fängt in Castelldefels fängt dieser Stadtstrand von Barcelona an.
Ach so.
Also das geht Richtung dieser homosexuellen Strandhochburg, der Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Wie immer. Mir fallen nie Namen
Ja,
ein.
so, ich mache mal etwas lauter. Ich soll etwas lauter machen. Jetzt haben wir aber ein
Jetzt haben wir
kleines
da haben wir
Echo
eine
drin,
Rück,
ne?
dann haben wir ein
Das ist
Echo
ein bisschen
drin.
blöd. Tja, es fällt mir jetzt nichts Besseres ein. Ich mache das hier, weil Philipp uns von Ferne instruiert.
Ah, okay, ja, dann haben wir wirklich ein. Also
Das ist vielleicht so.
ich habe es nicht so. Also bei mir geht's. Sagt man noch mal was?
So ist es hoffentlich besser. Passt
Ja,
schon, sagt er jetzt. Oh, jetzt
geht
okay, dann
schon.
lassen wir es so, wie es ist.
Ja,
Genau.
es
So.
klingt.
Gut,
Ja,
okay.
okay.
Die
Genau. Vielleicht sollten wir wirklich, also ich glaube, bei dem Buch ist es sinnvoll, wirklich mit einer Handlung anzufangen, mit einer Struktur, mit einer Handlung, weil sonst kann uns, glaube ich, niemand folgen bei dem, was wir
Ja, ich glaube
sagen.
im Gegenteil, dass es ganz egal ist, wo man anfängt. Das ist am Ende keinen großen, dass es ganz schwierig wird, das zu einem Sinn zusammenzubinden. Aber wir können mit der Handlung gerne anfangen. Also mir gelingt es nicht, die Handlung in
Ich
5 Sätzen
könnte
zu
dir,
erzählen. Ja,
ne,
mach du
ich kann
mal.
das probieren, ich kann das probieren. Das Buch liegt in 5 Teilen vor. Der erste Teil heißt Die Kritiker
Ja.
und es geht um 4 Literaturwissenschaftler, die im deutschen Literaturbetrieb in den 80ern, würde ich mal sagen, so vor sich hin vegetieren. Irgendwie 3 Männer, eine Frau, einer davon sitzt im Rollstuhl, haben sich irgendwie im Studium kennengelernt über die Beschäftigung mit einem verschollenen Autor, der Benno von Argimboldi
Ja.
heißt oder sich so nennt.
Ja.
Genau, ist ein Pseudonym ganz offensichtlich. Und das ist so eine Art, so ein bisschen so eine Figur wie Thomas Pynchon, muss man sich den vorstellen. Also über den ist nichts bekannt, es gibt keine Fotos, man weiß nicht, genau, wie alt er ist und wo er abgeblieben ist. Aber es gibt Hinweise darauf, dass er zuletzt in Santa Teresa gesehen worden sei. Das ist eine Stadt, die in Wirklichkeit, die es nicht gibt, die aber offensichtlich Züge von Ciudad Juárez.
Genau, Ciudad Juárez ist die
genau, das also Vorbild. Das Vorbild, mhm. Genau. Und da ist er verschollen. So. Und diese vier Literaturwissenschaftler, die haben sich das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, also die Exegese seines Werkes irgendwie in den literarischen Kanon reinzuheben, aber auch diese Figur zu suchen, also diesen Schriftsteller, der dahinter steckt. Also ihr Lebenswerk im Prinzip, darüber definieren die sich. Und es wird noch so eine Dreiecksgeschichte wird miterzählt. Und das Ganze spielt sich so zwischen Göttingen und Bremen ab, also so in diesen literarischen...
Deutsche Provinz.
Deutsche genau. Provinz, genau, in irgendwelchen Provinz-Unis und ist dementsprechend...
In einer provinziellen Zeit auch.
In einer provinziellen Zeit, ja, genau.
Interessant, weil da sieht man, das ist eigentlich ungewöhnlich, dass nicht deutsche Autoren über so eine Zeit und so ein Milieu schreiben.
Es ist extrem ungewöhnlich. Ja. Und das hat mich auch am Anfang, sage ich mal, schon auch soweit verwundert, ich dachte, mal weiterlesen, mal gucken, was da so passiert.
Irgendwie. Auch sehr kenntnisreich, fand ich. Also ich fand es sehr plastisch, die Beschreibungen.
Also gerade dieser Kongress und dieser Seminare und dieser Ödnis auch. Also es ist ja alles extrem unsexy irgendwie.
Genau, ja. Bolaño hat offensichtlich ein Faible für Deutschland, um nicht zu sagen eine Obsession für Deutschland.
Absolut, absolut. Weil dieser Schriftsteller ist ja auch ein deutscher Schriftsteller. Also dieses Pseudonym ist das von einem italienischen Maler, Renaissance-Maler, der so ähnlich heißt, der ist Arcimboldo, nicht Arcimboldi. Ja. Genau, aber da geht es dann später noch drum.
Am Ende wird es auch aufgeklärt, warum er sich so genannt hat.
Genau. Der zweite Teil springt, also der erste Teil endet damit, dass diese Literaturwissenschaftler tatsächlich nach Mexiko fahren, in diese fiktive Stadt, und dort einen Philosophieprofessor, ich glaube es ist ein Philosophieprofessor, kennenlernen. Und im zweiten Teil, der sie so ein bisschen in der Stadt rumführt, der sie einfach so ein bisschen einführt. Und dann endet das aber sehr abrupt. Der zweite Teil setzt mit diesem Philosophieprofessor ein, der mit seiner Tochter Rosa in einem einigermaßen verwahrlosten Haus am Stadtrand wohnt. Und man beschäftigt sich so ein bisschen dann mit seiner Biografie. Er hat eine Frau, die in der Nervenheilanstalt gelandet ist.
Ja.
Von der wird kurz erzählt. Es wird kurz erzählt, was er so treibt, was aber ein bisschen undurchsichtig bleibt. Er hat wohl Studenten und hält denen mehr oder weniger kohärente Vorlesungen. Und es geht vor allen Dingen auch um seine Tochter. Und da bewegt man sich dann schon langsam auf dieses Gravitationszentrum dieses Buches zu. Nämlich es geht im Hintergrund immer um diese Frauenmorde, die in dieser Stadt stattfinden. Und zwar in Regelmäßigkeit. Und diese ermordeten Mädchen, die passen halt so habituell sehr gut zum Wesen seiner Tochter. Und es kommt halt immer mehr, diese Befürchtung keimt halt auf, dass seine Tochter eines der nächsten Opfer werden könnte. Aber das bleibt alles sehr subkutan, also das wird nicht so explizit erzählt. Und das Einzige, was immer wieder auftaucht, sind schwarze Autos, die vor der Haustür stehen und wieder verschwinden. Und das ist also eher so eine unterschwellige Bedrohungsszenario, was davon ausgeht.
Genau.
Auch da endet das irgendwie relativ willkürlich. Mhm. Der dritte Teil geht um einen Sportjournalisten, der
Amerikaner,
ne? ein schwarzer Amerikaner, der nach Mexiko geschickt wird, um einen Boxkampf zu covern von einer unbekannten schwarzaktiven, also so einer Zeitschrift, die irgendwie niemand kennt. Genau, und er springt für einen erkrankten Kollegen ein, hat keine Ahnung von Boxen irgendwie, und als er dorthin kommt, kommt er halt in dieses Boxermilieu rein. Aber er stellt halt ziemlich schnell fest, dass die eigentliche Story dort halt eben nicht dieses Boxen ist, sondern halt eben diese Frauenmorde.
Also die eigentliche Geschichte, die in diesem Santa Teresa die er dort aufschreiben müsste.
Die eigentlich. Er dort aufschreiben müsste, genau. Aber dazu kommt es nicht, weil die Redakteure halt sagen, du bist in diesen Boxkampf hingeschickt worden, jetzt mach halt diesen Boxkampf. Und er lernt da so ein paar Zuhälter kennen und kommt auf irgendwelche wirren Partys und das wird aber alles immer nur so angerissen.
Ja.
Und er lernt aber auch halt eben diese Rosa kennen, die Tochter aus dem Teil davor. Und er flieht oder er geht am Ende dieses Teils mit ihr nach Arizona, also über die Grenze, wegen dieser diffusen Bedrohung unter anderem. Also die beiden verlieben sich irgendwie ineinander, aber es ist alles, ich habe das alles als sehr diffus, diese Beschreibung als sehr diffusen Erinnerung. Und im vierten Teil würde ich sagen, da kommt man dann so ein bisschen zum Kern der Geschichte. Da geht's nämlich, da ist der Teil von den Verbrechen. Also der dritte Teil ist der Teil von Fates, das ist der Spitzname des Reporters. Und der vierte Teil ist der Teil von den Verbrechen. Und da werden minutiös, ich glaube insgesamt 108 dieser Morde in einem sehr reportageartigen Stil oder in so einem Zeitungsstil beschrieben. Alle drei Seiten kommt ein Mord. Dieser Teil ist der längste, glaube ich, mit über 400 Seiten. Und
wobei diese Morde beschrieben sind aus der Sicht eines Ermittlers oder eines Polizeireports, ne? Also
genau,
relativ sachlich, genau. Todesursache und so weiter, was
genau,
natürlich auch
Fundort, Bekleidung und so weiter und so fort. Genau. Und es gibt halt, sage ich mal, in jedem Teil so ein Personal, da besteht das Personal aus Lokalpolitikern, aus mehr oder weniger engagierten Polizisten, aus einer Anwältin.
Aber bis jetzt ist es ja erst der dritte von fünf Teilen.
Das ist der vierte.
Aber da haben wir schon ein Personal, also
bestimmt von 70 Leuten.
Ja, genau, von 70 Leuten, die man sich eigentlich auch gar nicht alle merken kann. Ich lasse dich gleich noch den fünften erzählen, aber ich erinnere mich sogar daran, dass er sogar einmal zwei Personen hat, die den gleichen Namen auch noch tragen müssen. Das hat man da als Autor macht man das auch nicht. Das macht man, um seinen Lektor zu ärgern als Autor.
Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Also gerade weil sie bei diesem mexikanischen Teil, also diese spanischen Namen, da habe ich dann wirklich Probleme, jetzt den Polizisten X vom Polizisten Y auseinanderzuhalten und die Charaktere, die werden ja teilweise auch wirklich nur grob skizziert, also dass man ungefähr weiß, gut, böse, hässlich, so viel mehr erfährt man teilweise noch gar nicht.
So, und jetzt der letzte Teil.
Und der letzte Teil, der springt zurück zu Benno von
Archimboldi. Und er erzählt seine Geschichte.
Die komplette Lebensgeschichte.
Genau, wie er als deutscher Soldat im Zweiten Weltkrieg ist, dann nach Hause kommt oder nach in eine Stadt.
Er kommt nach Köln.
Nach Köln, genau.
Zerstörte Stadt. Genau.
Hat mich auch da wieder fasziniert, auch fand ich sehr glaubwürdig. Also auch wenn man Deutschland kennt, kann er diese Zeit ja nicht kennen. Wir kennen sie auch nicht, aber gerade diese Nachkriegszeit, es gibt nicht so viele Bücher
darüber.
Über das Leben in der direkten Nachkriegszeit, in den zwei, drei Jahren nach Kriegszeit. Und es ist sehr glaubwürdig.
Es ist sehr glaubwürdig. Mit Einschränkungen, aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Genau. Und das Ganze endet aber, wie eigentlich fast alle Teile, damit, dass plötzlich um was ganz anderes geht. Wieder, nämlich es geht plötzlich um seine Schwester, die auch immer wieder vorkommt, die kleine Schwester.
Ja, aber die wiederum einen Sohn hat, genau.
Einen Sohn hat, der in Santa Teresa im Gefängnis sitzt und für diese ganzen Morde angeklagt ist.
Der aber vorher auch schon vorgekommen ist, in diesem Santa Teresa-Teil.
Genau.
Wo klar war, okay, da ist ein Deutscher, also ein Amerikaner, der sich als Deutscher rausstellt, im Gefängnis.
Er ist Klaus Reiter. Nee, er ist nicht Klaus Reiter, sondern sonst würde man drauf kommen. Er ist gleich Klaus Haas. Ich weiß nicht, ich habe leider vergessen.
Und der, wo man einigen Grund hat, dass er an diesen Morden beteiligt war, aber die Morde gehen weiter, während er im Gefängnis sitzt.
Genau.
Kann es also nicht gewesen sein und nicht allein.
Genau. Und damit, dass diese Mutter, also die Schwester von dem Schriftsteller dorthin reist und sich um ihren Sohn kümmert, damit ändert das eigentlich. Und man ist ungefähr so ratlos wie am Anfang.
Ja. Ja, und das vielleicht sollte man bei dieser Ratlosigkeit mal anfangen. Es gibt keine Geschichte, die zu Ende erzählt wird. Es gibt keine Auflösung für die Frauenmorde, nicht mal ein glaubhafter Hinweis. Am Ende ist die Geschichte wie abgebrochen, weil er, ja, dieser Klaus Reiter, Nee, oder
vielleicht sollten wir gerade mal nachgucken, wie er heißt. Also
dieser Benno von Akimboldo reist ja dann tatsächlich.
Genau, Hans Reiter reist ja dann tatsächlich
nach Mexiko, um irgendwie zu seinem Sohn, zu seinem Neffen zu kommen.
Zu seinem Neffen, genau.
Aber dann endet es dort.
Genau.
Und ja, das bisschen Unbefriedigende finde ich an diesem Buch, dass man eigentlich nicht weiß, ob diese Form gewollt ist oder ob sie
zufällig
ist, weil das Buch ist unvollendet.
Ja.
Es wurde dann gefunden und die Lektoren haben das rausgegeben, ja, in der Vermutung, dass er es so hätte rausgeben wollen. Ja.
Also der Lektor, der im Nachwort zum Wort kommt, der sagt, die angeblich, das ist alles, glaube ich, mit großem Vorbehalt zu sehen. Er sagt, wenn man den Aufzeichnungen glauben darf, wäre das Buch so oder in kaum veränderter Version tatsächlich auch veröffentlicht worden.
Ja,
oder es hätte veröffentlicht werden sollen.
Stellt sich aber die Frage, warum er es nicht getan hat oder nicht klar instruiert hat, dass es so passiert.
Naja, offensichtlich hat er das.
Ja, gut, okay. Ja.
Oder zumindest gibt es wenig Zweifel daran, dass es kaum verändert worden wäre.
Gut, dann müssen wir wohl davon ausgehen, dass diese Bruchstückhaftigkeit einfach auch ein künstlerisches Prinzip von Bolaño vielleicht ist. Was ja erstaunt, dass jemand, der im Detail Sachen so akribisch auserzählen kann, das im Großen nicht tut.
Ja.
Ja, da gibt es andere Schriftsteller, wie heißt gleich der Schriftsteller des Wolkenatlas?
Mitchell,
der das ja auch ähnlich tut. Ja. Ist das eine Masche, ist das ein Prinzip oder ist das einfach Faulheit? Oder Unvermögen?
Ja, und ich glaube, die ganz klare Antwort heißt, keine Ahnung. Es ist tatsächlich nicht rauszufinden. Also ich habe mich ob dieser Ratlosigkeit mal kurz damit beschäftigt, mit den Kritiken, die gekommen sind. Und die unterstellen alle Prinzip. Also die behaupten alle, das ist so, das muss so. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Mhm. Also ich würde sogar ehrlich gesagt bezweifeln. Aber wie gesagt, es gibt keinen wirklichen Hinweis. Der Hinweis gibt natürlich, das Buch endet damit, er sitzt am Schluss in einem Eiscafé, trifft Fürst Pückler, was auch so eine ganz typische Geschichte ist. Und das Buch endet mit den Zeilen, dass er sagt, also Archimboldi sagt, ein äußerst rätselhaftes Vermächtnis finden Sie nicht. Doch, ja, das finde ich allerdings, sagte Archimboldi, während er sich erhobene Nachfahren fürs Pücklers zum Abschied grüßte. Kurz darauf verließ er den Park und flog am nächsten Morgen nach Mexiko.
Oh.
Also wenn man das so als programmatisches Ende nimmt irgendwie, dann müsste man ihm natürlich unterstellen, dass er tatsächlich bewusst das so angelegt hat, weil er, glaube ich, schon sagt, ich will ein Buch schreiben, was die Realität abbildet und kein Paradigma eines literarischen Kosmos. Nämlich das Paradigma des literarischen Kosmos ist, es muss das Werk muss in sich geschlossen sein, es muss einen Anfang und Ende haben und einen Spannungsbogen und am Schluss muss man wissen, warum man das Buch gelesen hat. Und dass er sich dem konsequent verweigert. Also da sind sich ja, sage ich mal, da ist sich jetzt der literarische Zirkel drüber einig, dass er das genauso will. Also dass er quasi ein Oeuvre quasi an die Realität anlehnt. Nämlich es gibt keine Erklärung, es ist bruchstückhaft, es macht keinen Sinn, es ist nicht logisch, es gibt keine kausalen Zusammenhänge, es ist alles ein großer Zufall und das Leben ist ein schlechter Witz. So, Punkt.
Ja, das kann man so sehen. Es hat, glaube ich, viel mit der Kunst des 20. Jahrhunderts auch zu tun. Also es hat ja angefangen beispielsweise mit Picasso, der seine Bilder nicht mehr zu Ende gemalt hat, weil er auch möglicherweise dann schon alles gesagt hatte und dann gesagt hat, sowas, die Flächen könnte er ja selber ausmalen. Ne? Und es hat damit zu tun, dass man sich, sag mal, den Erwartungen auch des Publikums
verweigert.
Es gibt oder Filme, die mittendrin abreißen, Musiken, die irgendwo aufhören.
Jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, was macht das mit einem?
Ja, warum muss man das lesen?
Das
habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt.
Und hast du eine Antwort gefunden?
Ich kann es nicht beantworten. Es ist auf jeden Fall ein sehr faszinierendes Buch, was mich verändert hat, wie, weiß ich nicht, große Kunstwerke. Es ist ein großes Kunstwerk, was mich beschäftigt, ja, also ja. Positiv und negativ. Es gibt auch vieles, was ich daran auszusetzen habe, aber es gibt ja, also ich müsste mich gar nicht damit befassen, wenn es nicht auch seinen Sinn hätte.
Also ich muss sagen, mich hat das zwischendurch immer wieder sehr unwillig gemacht. Mhm. Also ich musste mich also häufiger disziplinieren. Oder was heißt disziplinieren? Ich habe es immer wieder so in die Ecke geschmissen und dachte, was für eine Zumutung, was für ein Quatsch irgendwie, warum soll ich das jetzt machen? Und es gab Phasen extremer Langeweile. Ich dachte so, boah, ich will mich mit der Figur jetzt nicht beschäftigen, mit Figur 37a irgendwie, die jetzt um die Ecke kommt und mit der soll ich mich jetzt auch noch auseinandersetzen. Also am schlimmsten fand ich eigentlich diesen Teil, diesen zweiten Teil, wo es um diesen Philosophie oder, ja, ich glaube Philosophie-Professor geht. Ja,
von dem erinnere ich tatsächlich auch am wenigsten, weil und da habe ich auch, da habe ich meine Zweifel, ob das Werk ist unvollendet, da sind wir uns einig, ob die Vollendung nicht darin bestanden hätte, bestimmt sehr viel auch zu streichen.
Sehr viel zu streichen, ja. Genau. Und das ist was ich mir, glaube ich, wirklich wünschen würde bei dem Buch, dass da jemand drüber gegangen wäre, der gesagt hatte, wenn du das und das und das weglässt, dann wird dieses Buch einfach stärker. Weil ich finde, es hat enorm starke Passagen, also diesen von den Verbrechen. Das, finde ich, kann man so
stehen lassen. Es ist eben mit Bolaños Nachlass meiner Ansicht nach sehr unverantwortlich auch umgegangen worden. Also wir haben ein anderes Buch hier schon mal besprochen. Ich erwähne es jetzt schon zum wiederholten Male. Das Dritte Reich von
Roberto. Haben wir das besprochen? Ja. Weil ich erinnere mich, dass wir von deinem Bücherregal standen und drüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob es mag sein, dass du es vorgestellt
Vielleicht
hast.
Vielleicht war es auch mit Reihe. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich schon oft darüber gesprochen. Ich kann es ja mal kurz sagen. Das ist eine Geschichte, die in Blanes spielt. Ja. Unter deutschen Touristen. Also eigentlich ganz ähnlich. Da kommt irgendwie auch wieder diese Geschichtsversessenheit mit rein. Es spielt aber eben auch in diesen 70er, 80er Jahren, dieser komischen, unangenehmen Zwischenwelt und es passieren rätselhafte Dinge. Und es ist eben anders als dieses Buch, sage ich jetzt mal so laienhaft, total schlecht geschrieben. Also sind wirklich, das ist voll mit falschen Sprachbildern und so, und dieses Manuskript hat man nach seinem Tod irgendwo bei ihm gefunden.
Ja.
Ja, in der Schublade oder Festplatte. Mhm. Und es gibt er hat es schon vor Jahren geschrieben, keinen Hinweis darauf, was man damit machen soll. Ich vermute nichts. Ich vermute, er wollte es einfach
in der Schublade lassen
und nicht veröffentlichen, weil es schlecht war. Oder aber, es haben einfach noch, es ist ja auch eine Frage der Arbeitsmethode. Es kann ja sein, dass er, sagen wir mal, Sachen ins Unreine geschrieben hat.
Genau, und dann, erst nach dem dritten, erst, vierten drüber gehen.
Dann wird es dann schön, und kriegt einen Rhythmus und kriegt dann eine Form. Ja. Und da war er einfach noch nicht und er hätte es vielleicht auch nie gemacht. Trotzdem hat man dieses Ding veröffentlicht. Man hat es dann auch noch ins Deutsche übersetzt, was dann auch zu seltsamen Missverständnissen führt. Was jetzt aber wie die Lektoren, die Herausgeber auf diese Kritik antworten, ist, dass sie sagen, ja, das ist deswegen schlecht geschrieben, weil die Hauptfigur in diesem Buch Tagebuch schreibt. Und das ist ein durchschnittlicher deutscher Tourist, der einfach nicht so toll schreiben kann. Ja, und deswegen ist das das auf so eine ganz stark künstlerische Idee zurückführen würde. Man macht etwas mit Absicht dilettantisch, um auf diesen Dilettantismus dieser Hauptfigur hinzuweisen. Ja. Das fand ich aber ehrlich gesagt, also darüber habe ich mich richtig aufgeregt.
Naja, das ist natürlich unglaublich vermessen, das posthum so einem Schriftsteller zu unterstellen. Ne? Also
da geht es um Geld. Ne? Da geht es um Geld. Also die Leute haben ja insbesondere die wilden Detektive und noch ein paar Bücher von ihm gekauft, die auch toll sind. Und dann holt man raus, was man rausholen kann. Ne?
Ja, also das mag sein. Das ist auf jeden Fall, wäre das eine schlüssige Erklärung. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass ich finde, schiefe Bilder sind ja so ein bisschen seine Spezialität. Ne?
Ja.
Also ich konnte mit 98% aller Metaphern, die auch in diesem Buch vorkommen, nichts anfangen, sage ich ganz ehrlich. Also eins ist mir so im Gedächtnis geblieben, sie sagt, die Realität ist wie ein bekiffter Zuhälter in einem Gewitter.
Weißt du,
wo ich auch sagen könnte, die Realität ist wie eine schwarze Decke, die auf eine nackte Frau fällt. Oder die Realität ist wie ein kaputter Stuhl, der auf einen Wasserfall zutreibt. Weißt du? Wo ich einfach merke, diese Metaphern, ich kann mit denen nichts anfangen. Und ich weiß nicht, liegt das daran, dass sie einfach schlecht sind? Oder kann ich einfach mit seinen Metaphern nichts anfangen? Konntest du was mit denen anfangen?
Nicht mit allen. Also ich vermute einfach da auch eine das ist ja wahnsinnig viel Material auch. Also der muss ja geradezu zwanghaft geschrieben haben. Ja. Ich glaube, ich vermute da auch einen hastigen Schreibstil und dass dann vieles auch nicht mehr überarbeitet worden ist und man lässt es erstmal so stehen, um es später zu streichen oder zu bearbeiten und kommt nicht mehr dazu. Sowas, auch angedachte Ideen, sowas vermute ich da. Und das ist natürlich interessant, wenn man in die Werkstatt eines Schriftstellers schauen will. Ja. Aber es ist eigentlich...
Ja, aber
ist jetzt unfair, das so zu veröffentlichen, das muss ich ganz ehrlich sagen, das so unfertig.
Also wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, du unterstellst quasi irgendwie, dass das sozusagen so ein Work in Progress ist und wir haben es nicht mit der endgültigen Fassung zu tun, sondern es ist irgendwas Vorläufiges, was das wahrscheinlich ist, eine andere Form angenommen hat.
Das ist keine Unterstellung, genau, das ist also die, das ist was Vorläufiges, ist keine Unterstellung, das ist ein Fakt, das sagen die selber, das ist nicht fertig geworden,
das ist ein Fragment.
Vorher krank geworden und gestorben. Nur behaupten die Herausgeber, dass er es fast genauso herausgegeben hätte. Und da würde ich auch, hätte ich meinen starken Zweifel, weil er so lange daran gearbeitet hat. Das kann, es ist natürlich auch möglich, wenn die Realität ist wie sie ist. Vielleicht hat er am Ende auch gesagt, okay, dann bringen wir dieses unfertige Ding raus, wie es ist, weil er für seine Nachkommen vorsorgen wollte. Also er hatte ja große Sorge. Also Bolaño hat sein Leben weitgehend in Armut verbracht, dass das auch seine Freundin und ich weiß nicht, wen er alles hinterlassen hat.
Ich glaube, zwei Kinder.
Und sowas. Genau. Das ist aber natürlich dann auch aus einer Notlage heraus, aus einer starken Notlage sozusagen. Du stirbst und weißt, dass du sterben wirst und kannst dich nicht mehr fertig um deine Familie kümmern. Die sind noch nicht so weit, um sich selbst und sich zu kümmern. Da trifft man solche Entscheidungen.
Ja. Ja, und das Buch wurde ja auch von seiner Frau, glaube ich, also dann auch dem Lektor zugeführt, wie auch immer. Also ich glaube, da waren einige dran beteiligt.
Ja.
Mit unterschiedlichen Interessen.
Natürlich.
Oder mit alle den gleichen Interessen, nämlich raus damit irgendwie.
Ja, ne? Klar.
Genau.
Kann man auch verstehen.
Genau. Aber es ist schon interessant, was du sagst, ne? Weil ich habe jetzt auch in einer Kritik, ich glaube, von Joma Mangold irgendwie, da wird dann angeführt, eben über die Brüchigkeit der Metaphern, halt eben, ne, dass genau dieses, der verkiffte Zuhälter im Gewitter, dass das dann gleich zweimal hintereinander vorkommt. Da kann man sagen, ja, da kann man jetzt natürlich eine literaturwissenschaftliche Absicht draus ableiten, aber genauso wahrscheinlich ist halt eben, was du sagst, nämlich, dass er beim zweiten Drüberlesen das zweite Mal rausgestrichen hätte, weil er eben festgestellt hat, ach, habe ich ja drei Seiten vorher auch schon mal gehabt. Ne?
Also ja, das ist halt was bei moderner Kunst sehr häufig passiert, dass die Kritiker Teil sind dieses
Schaffens.
Und es ist keiner, der sich hinstellt und sagt, der Kaiser ist nackt, ne?
Genau.
Sondern alle sagen, es war Intention und das ist eine ganz große Kunst und wer es nicht erkennt, der erkennt eben, hat kein Auge für die Kunst.
Genau. Also dieses in Ehrfurcht erstarren und da würde ich mir manchmal wünschen, dass die Literaturkritik, die waren sich ja alle total einig, das Meisterwerk, irgendwie eine Neuerfindung der Literatur, nach Bolaño muss man alles anders denken irgendwie, wo ich auch denke, Leute, geht's auch noch eine Nummer kleiner irgendwie, also jetzt schaltet mal drei Gänge runter und guckt jetzt einfach mal drauf, was da ist, vielleicht ist es auch einfach ein unfertiges Werk irgendwie, was sicherlich groß und wichtig auch so geworden wäre, aber ob das jetzt die Neuerfindung der Sprache und der Literatur ist, weiß ich nicht. Also
ich habe da Unterschiedliches gehört. Ich muss auch sagen, dass ich es nicht auf Spanisch gelesen habe, weil ich mir...
Wir haben es beide auf Deutsch gelesen,
weil ich mir die Arbeit auch nicht machen wollte. Eine gute Freundin von mir, die Mexikanerin ist, sagt, man muss das eigentlich auf Spanisch lesen, weil man dann, aber das kann man vielleicht als Muttersprache noch besser ergründen, sieht, wie er tatsächlich sprachlich in diese Milieus reingeht. Also was in Mexiko sehr wichtig ist, es gibt in Mexiko so einen ganz typischen Jargon, es gibt auch in den USA, also in dem im spanischsprachigen USA einen typischen Jargon und es gibt eben auch diesen in Spanien auch. Also die hat halt gesagt, wenn du da in Spanien auf diesem Campingplatz bist, das ist ein anderes Buch, dann hast du, das klingt genauso, wie das da klingt. Und das lässt sich im Deutschen eigentlich nicht, lässt sich nicht herstellen.
Ja,
also, und das muss ich so stehen lassen.
Das wird wohl
so sein, dass da vielleicht nochmal eine ganz andere Qualität erkennbar ist. Aber das ist natürlich auch ein bisschen schade, wenn man als Schriftsteller nicht übersetzt werden kann, wenn da so viel verloren geht. Das kann man nun nicht erwarten, wobei Spanisch ist eine Weltsprache, aber dass alle das lesen können und dann auch noch diese Jargons auslesen können, das ist viel verlangt. Ne?
Naja, also ich lese ja sehr viel im englischen Original da unterstellt man ja immer, dass das dem Deutschen noch vergleichsweise nahe sei. Und schon da stelle ich ja oft erschüttert fest, das, also der Rhythmus natürlich sowieso völlig abhanden kommt irgendwie, aber auch die Bilder oft schlecht übersetzt sind. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass von der romanischen Sprache ins Deutsche, ähnlich wie vielleicht vom Japanischen ins Deutsche irgendwie, was auch unlesbar ist meistens, so finde ich, dass man da einfach sehr schnell an Grenzen stößt oder extrem talentierte Übersetzer bräuchte. Weißt du, wie zum Beispiel jetzt Elfriede Jelinek, wenn die in Pinschen übersetzt, irgendwie ist das was anderes, glaube ich, als wenn jetzt irgendwie Literaturwissenschaftler eine Übersetzung macht. Also ich glaube, da braucht man sehr viel kreative Eigenleistung, und dann kommt vielleicht auch was ganz anderes bei raus.
Ich habe mal war mal auf einer Veranstaltung, wo der Übersetzer, der jetzige Übersetzer, es gibt zwei, von Bolaño gelesen hat und Texte von ihm gelesen hat und auch ein bisschen in dieser Diskussion über dieses seltsame Zusammenarbeiten mit Bolaño erzählt hat, was auch darauf hindeutet, dass Bolaño eben auch schlampig gearbeitet hatte und auch, sagen wir mal, Schwächen hatte, die man nicht sofort erkannt hat. Also man muss wissen, Bolaño ist ein Autodidakt. Also der hat nie studiert, nichts fertig gemacht und ist, wie viele Autodidakten, das merkt man, ist eine Art Nerd, kann sich wahnsinnig tief in bestimmte Sachverhalte einarbeiten, verliert aber nie, und tut es auch deswegen, weil er als Autodidakt was ausgleichen will, verliert aber nie diese Unsicherheit des Autodidakten und hat immer das Gefühl, dass er besonders viel über einen Sachverhalt wissen muss, nicht enttarnt zu werden als jemand, der eigentlich dem die Grundlagen fehlen. Ja. Und ein Beispiel dafür ist, dass in einem anderen Buch geht es irgendwie auch um französische Schriftsteller, ich glaube des 18. oder 19. Jahrhunderts, da geht es um einen Lefebvre, der irgendwas geschrieben habe, der auch noch einen Bruder hat und auch noch was geschrieben hat. Und da hat dieser Schriftsteller, der Übersetzer, dem ist halt ein Fehler aufgefallen und hat ihn dann angerufen oder angeschrieben, ist denn bei dem Lefebvre, hat das nicht eigentlich der Bruder geschrieben?
Ja.
Und was halt Bolaño gemacht hat, ist, dass er sich nie klar ausgedrückt hat, dass er dann immer sowas gesagt hat wie, naja, du weißt ja, bei den Lefebvres weiß man nie. Sowas, ja. Einfach hat das also sozusagen, hat da Sand den Leuten in die Augen geschaut, weil er sich ertappt gefühlt hat. In so einer ganz speziellen Sache, wo man von niemandem erwarten kann, dass man genau Bescheid weiß. Ja. Hat gesagt, oh Mist, da könnte mir ein Fehler passiert sein.
Ja.
Und dann hat er das aber nicht aufgeklärt, hat gesagt, tatsächlich, also jetzt ein Experte hätte gesagt, tatsächlich, da habe ich mich vertan.
Ja, genau, korrigier das doch eben mal.
Ja, genau. Ne?
Also dafür ist ja auch ein Lektor oder ein Übersetzer ja da. Ne?
Der Übersetzer wusste nicht, was er machen sollte, ob er das ob er das korrigieren soll, ob er es so lassen soll.
Ja. Ne?
Und dann standst du so davor. Und das verweist meiner Ansicht nach auch darauf, dass diese Ungenauigkeiten eben Ungenauigkeiten sind, die in diesem Buch sind, die noch nicht korrigiert sind.
Ja.
Und das zum künstlerischen Prinzip zu erheben, naja.
Ja, es ist, also da sind ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen drin. Also, ja, genau. Klar, das Ding ist halt natürlich, wenn man das jetzt so als vorläufiges Werk begreift, ist natürlich dann schwer, jetzt sage ich mal, was drüber. Also man kann natürlich dann auch keine abschließenden Urteile fällen, schon gar nicht irgendwie. Man kann dem nur so ein bisschen meandernd folgen und kann sagen, na, das hat mir gefallen, das hat mir gefallen. Es ist schwer halt zu sagen, das war so intendiert und das ist geglückt oder nicht geglückt.
Ja. Also was ihm halt schon gelingt, ist, dass, also der hat eine gewisse Motivsicherheit, dass bestimmte Motive immer wieder auftauchen. Also ich sag mal ein Beispiel, das mit dem Fürst Pückler. Also wenn man sich diese Stadt anguckt, Santa Teresa, nicht diese erfundene Stadt, sondern die wirkliche, wo diese Frauenmorde passiert sind,
Ciudad Juárez.
Das ist eine Stadt, die ist direkt an einem Fluss, und zwar an dem Grenzfluss zu den USA.
Genau.
Die hat eine Schwesterstadt, wenn man sich das anguckt, das ist eigentlich eine Stadt.
Ja.
Auf der einen Seite ist es El Paso, auf der anderen Seite ist es Ciudad Juárez. Ja. Mit einer ganz erstaunlichen, also es ist so, dass Ciudad Juárez eben eine der höchsten Kriminalitätsraten hat, die es überhaupt gibt auf der Welt. Wahnsinnig viele Morde.
Ja.
Zentrum auch des Drogenhandels und so weiter. Während El Paso eine ganz friedliche Stadt ist, wo die Leute noch nicht mal ihre Häuser abschließen.
Ach, ja,
Texas.
Mhm.
Und die Bevölkerung sich aber auch gar nicht so sehr unterscheidet. Also es leben auch in El Paso sehr, sehr viele Mexikaner oder Latinos.
Ja.
Mehr als die Hälfte.
Ja.
Also es wird auch viel Spanisch gesprochen, aber es sind eben zwei völlig unterschiedliche Welten, die durch so einen Fluss getrennt werden. Und wenn man sich jetzt Fürst Pückler anguckt, dessen Werk ist ja eigentlich dieser Park in Bad Muskau. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Park in Bad Muskau, das ist an der polnischen Grenze.
Ich war noch nicht dort, aber ja, genau.
Wo ein Teil in Polen ist und ein Teil in Deutschland. Und diese Karten kann man fast übereinander legen. Ja. Also das ist, wenn man, also die Karte von Ciudad Juárez und El Paso und die Karte dieses Fürst Pückler Parks, darauf muss man erstmal kommen, weil er in diesem Buch nicht sagt,
dass er Park. Woher weißt du das?
Das ist Zufall. Ich habe mir, also das mit El Paso und Ciudad Juárez wusste ich, weil ich Mexiko kenne.
Ja.
Und ich habe mir dann auch bei Fürst Bückler habe ich mir dann mal auf bei Google Maps diesen Park angesehen.
Ach so, das hast du jetzt rausgefunden. Das ist ein detektivischer Kleinarbeit.
Genau.
Ich bin beeindruckt.
Ja. Und da sieht man eben, das kann jetzt auch meine Einbildung sein.
Ja.
Und das wäre sicher, ich weiß gar nicht, ob er selber auf die Idee gekommen ist, vielleicht ist es auch nur so eine unterbewusste, ne, da kommen so...
Ja.
Vielleicht kann er selber gar nicht genau erklären, warum dieser Fürst Bückler plötzlich in die Geschichte reinkommt.
Ja.
Und das ist vielleicht eine Erklärung. Davon gibt es ganz, ganz viele.
Es gibt unzählige Parallelen. Sachen. Also ich habe jetzt hier gerade eins aufgeschlagen, wo ich auch dachte, eigentlich würde mich mal interessieren, dass man das überprüft irgendwie, was dabei rauskommt. Weil dieser Professor im zweiten Teil, der beschäftigt mich mit am meisten, weil der so... Das ist so inkohärent, das ist so wahnsinnig. Der findet ein Geometriebuch in einer Bücherkiste und der sich sicher, als er die in Spanien gepackt hat, also der Ziel von Spanien, nach Santa Teresa herum, die gegenläufige Bewegung zu Bolaño, und findet dann dieses Geometriebuch, das er aber da nicht reingepackt hat. Ist ganz sicher, das taucht da plötzlich auf und er ist irgendwie, entwickelt so eine Besessenheit mit diesem Buch und hängt das an der Wäscheleine in seinem Garten auf. Was ja jetzt auch schon erstmal keine gängige Umgehensweise mit so einem Buch ist. Und der Wind, der blättert halt immer so die Seiten durch. Und er fängt plötzlich an, so euklidische Dreiecke irgendwie zu zeichnen, während der Vorlesung in seiner Freizeit, die er mit Philosophennamen bestückt. Und da kommen halt eben so Dreiecke raus wie Aristoteles, Platon, Heraklit, das wird dann irgendwie noch ergänzt mit Thomas More, Xenokrates, Protagoras, Saint-Simon und so weiter und so fort. Und seine Auswertung, als er sich das dann anguckt, die heißt so wie Zeichnung 1 besaß keine andere Erklärung als seine Langeweile. Zeichnung 2 war wohl eine Erweiterung von Zeichnung 1, hielt er aber für schwachsinnig und so weiter und so fort. Ne? Also er dekonstruiert das, was so seitenlang aufgebaut wird, als langweilig, schwachsinnig, macht keinen Sinn, irgendwie hat keine tiefere Bedeutung. Punkt. Und man denkt so die ganze Zeit,
Ist es ein Trick? Also ist es ein Trick, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken?
Genau, und wenn ja, warum? Also ne, es wird einfach so stehen gelassen und er sagt, ja, okay, weiter im Text.
Ja, genau.
Also, und das sind halt immer wieder so diese Momente, wo man denkt, muss ich mich jetzt damit beschäftigen irgendwie, ob diese drei Philosophen, ob es da das ist halt wie so ein See unter Wasser irgendwie, gibt es da irgendeine tiefere Erklärung, muss ich mich damit jetzt auseinandersetzen oder ist das einfach eine völlig beliebige Sache, die halt eben diesem leicht verwirrten Geist entspringen und das soll nur das bebildern. Also, und ne, man kriegt halt nie eine Antwort darauf und nach einer Weile.
Aber dadurch, dass er eben sagt, es ist nicht wichtig, bekommt das eine besondere Aufmerksamkeit, weil du hältst dann daran fest. Du willst nicht dich darüber ärgern, dass du seitenlang einer Sache Aufmerksamkeit geschenkt hast, die keine ist, hat, sondern du denkst du gerade erst recht deswegen.
Genau. Und von dem gibt's natürlich auch eine ganze Menge irgendwie. Und das hat mich immer so abwechselnd, so mit Faszination und extremer Genervtheit hinterlassen, weil ich dachte, warum darf der das?
Ja, mich erinnert das eigentlich an meinen Meditationslehrer, der immer erzählt hat, wenn er so was seine Vorlesung gehalten hat, hat er gesagt, ich erzähle jetzt was eine Stunde, aber ihr solltet meditieren dabei. Und wenn ihr die Entscheidung treffen wollt, meditieren oder mir zuhören, dann meditiert, weil es ist nicht wichtig, was ich sage. Es ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist eure Praxis. Ja. Und damit hatte er natürlich die größte Aufmerksamkeit für seine Vorlesung, die man sich denken kann, weil man natürlich auf jeden Fall das Unwichtige, was da mitkriegen wollte. Also das ist so ein paradoxer Effekt. Das ist aber, ob er das mit Absicht eingebaut hat oder ob das so gekommen ist und er hat es halt stehen lassen.
Ob das so, ob er zu einer Eingebung gefolgt ist, weil also ich glaube, natürlich schreibt man irgendwie manchmal Sachen und denkt dann hinterher, wieso zum Teufel habe ich das jetzt? Naja, gut, lasse ich erstmal drin.
Erstmal drin lassen.
Genau, kann ich später noch rausschmeißen. Und da sind halt ganz viele solche Sachen.
Wenn man dann krank wird und stirbt, bevor man das fertig machen kann, dann bleibt es eben so, wie es ist.
Dann bleibt das so, wie es ist. Und ich glaube, das ist halt die große Frage bei dem Buch. Also die sich immer wieder in allen möglichen Stellen stellt. Sind diese schiefen Bilder Absicht? Diese 98% unverständliche oder schlechte Metaphern, sollte das so sein? Sollen diese Sachen drin bleiben? Sollten es wirklich 5 Bücher sein irgendwie? Sind nicht die von dem Journalisten und diesem Professor die ich beide extrem verzichtbar finde, wären die drin geblieben. Also es ist, man weiß es einfach nicht.
Es gibt ja einen Autor, der was Ähnliches gemacht hat, und zwar Jorge Luis Borges. Den kennst du vielleicht auch,
ein argentinischer. Ich habe ihn vor langen Jahren gelesen. Ja.
Der argentinische Schriftsteller, der gar nicht so viel geschrieben hat eigentlich, viele kurze Sachen, viel über Bücher geschrieben hat, aber auch sowas geschrieben hat wie Krimis und Science Fiction.
Ja.
Der gleichzeitig in Argentinien, der irgendwann der oberste Bibliothekar war. Dann erblindet er auch noch. Also, ja. Ne? Ja. Und der hat, was der in seinen Büchern geschrieben hat, gemacht hat, ist so eine Art von erfundener Literaturgeschichte. Also der hat eben auch Schriftsteller erfunden und ganze Welten, Romane erfunden, stimmt, die er nacherzählt hat, die es nicht gibt.
Ja.
Ja. Die ist aber auch gemischt mit Dingen, die es gibt.
Ja.
Ja, also mit Büchern, die es gibt. Und das ist bei ihm genauso.
Ja.
Also da könnte sozusagen eine große Abhandlung über Heraklit und zwei andere Philosophen, die es ja gab, gemischt werden mit erfundenen Namen, wo du dann auch erstmal drauf kommen musst, was ist denn hier echt?
Ne? Ja, auch dieser Benno von Acemboglio, ich meine, der wird ja so das ist jetzt kein besonderer Kunstgriff irgendwie, aber das ist ja eine ganz klare eine Kunstfigur irgendwie, rekurriert halt auf einen tatsächlich existierenden Maler und so weiter und so fort. Klar.
Das ist dann immer so die Frage, ist denn mit diesem Acemboglio jemand gemeint, den es gibt? Ich glaube aber nicht.
Ich glaube auch.
Es gab in der Romantik diesen, ich glaube von Hardenberg, der sich in Brentano umbenannt hat, wo dann auch so italienische Namen in waren, aber.
Ach, Clemens von Brentano, hier ist er eigentlich Hardenberg?
Ich denke, ich glaube, er ist Hardenberg. Also, war jedenfalls ein preußischer Name.
Ja, also das ist alles sehr nah, glaube ich, an der Realität dran. Mhm. Aber gut, das ist ja, sage ich mal, das Wesen der Literatur so ein bisschen natürlich. Auch diese Mischung, die ist ja, die findet man ja ganz bei ganz vielen irgendwie. Ich habe neulich gerade ein Interview mit James Ellroy gerade gehört, wo es auch, oh, eben ist gerade ein Bild von der Wand gefallen.
Jetzt gefällt das Bolaño nicht, was wir hier machen mit ihm.
Genau, in dem der, ich glaube, das ist ein ganz schlimmes Interview von Herrn Karasek, in dem er gefragt wird, ob es denn legitim sei, dass er Bette Davis, die in einem seiner Romane vorkommt, unterstellt, sie sei eine miese Nymphomanin gewesen. Und er sagt, wenn ich behaupten will, dass Bette Davis eine Nymphomanin war, dann darf ich das. Weil du darfst nur solche Sachen nur nicht über Leute behaupten, die noch leben. Dann gilt so das Personenrecht und Personenschutzrecht. Aber sobald jemand tot ist, können auch die Erben irgendwie, die können dir dann nicht an den Karren fahren und das behaupten, was du willst.
Ist das so?
Ja. Das ist wohl so, also zumindest in den USA.
Ja, ich würde ja sagen, dass man in der Literatur sowieso eigentlich alles darf, weil das ist ja eine erfundene Welt, die teilweise bevölkert ist mit Figuren, die es auch in der Realität gegeben hat. Trotzdem ist alles daran erfunden.
Genau.
Und das ist, glaube ich, typisch für ihn, dass er eben dann auch so, dass eine Biografie halb richtig, halb falsch ist oder halb erfunden.
Ja,
und es gibt noch was ich eigentlich über ihn sagen möchte, was auch von dieser mit dieser Borges-Geschichte zu tun hat. Das ist, also wenn man lateinamerikanische Literatur sich damit beschäftigt, ist das wirklich eine ganz wichtige Person, Borges. Also da gibt es viele, die sich darauf beziehen. Borges hat auch als einer der ersten oder hat zu denen gehört, der, sagen wir mal, auch so die Aufmerksamkeit der sehr europäisch geprägten Geisteswissenschaft auf die lateinamerikanischen Autoren gelenkt hat, nicht nur auf sich, ne? Der da auch was zusammengeführt hat. Es gab ja eine Weile, wo in vielen lateinamerikanischen Ländern Diktaturen waren, sodass es ein paar Orte gab, wo die sich getroffen haben. Mexiko-Stadt hat dazu gehört. Das hat aber eben auch, war übrigens aus dem gleichen Grund da.
Genau.
Es hat aber eben auch Paris interessanterweise dazu gehört. Und jetzt muss natürlich Bolaño, wenn er solche, der muss ja das wissen, dass seine Leser das wissen.
Ja, ne, und auch natürlich ihn damit in Verbindung bringen.
Und er bezieht sich sehr stark, meiner Ansicht nach, auf eine Lateiner, er versucht wahrscheinlich mit Erfolg ein pan-lateinamerikanischer Schriftsteller zu sein. Und in meiner Ansicht nach ist er das auch. Das ist wahrscheinlich der erste wirklich lateinamerikanische Schriftsteller, wo eben nicht nur diese zu Amerika gehörenden spanischsprachigen Länder dazugehören, sondern eben auch Spanien. Durch seine Biografie, aber auch durch diese ganze Vermischung der Geisteswelten.
Ja, also ohne darüber jetzt sehr viel zu wissen, muss ich zu meiner Schande gestehen, weil ich mal spanische oder südamerikanische tatsächlich Literaturwissenschaften auch mal gestreift habe. Und davon ist extrem wenig hängen geblieben irgendwie. Aber was mir hängen geblieben ist, ist oder ich habe damals auch viel gelesen, aber ich habe mir sehr schwer gefallen, dann Zugang dazu zu bekommen, weil ich die immer als sehr, sehr speziell empfunden habe. Ja. Also diesen magischen Realismus und dieses sehr viel ins Mythologische, Symbolische, Surrealistische reingehende. Das muss man ja grundsätzlich auch mögen oder eine Sympathie dafür haben, damit man das aushält, sage ich mal. Es wird ja immer wahnsinnig viel geträumt, auch da wird wahnsinnig viel geträumt.
Naja, aber der magische Realismus ist nun eine Strömung. Also Isabel Allende und hat das ja auf so einer sehr, sag ich mal, fast schon also eigentlich nicht mehr seriösen Art getan und Garcia Marquez, der das so bekannt gemacht hat. Ja. Das ist aber nur eine Strömung der lateinamerikanischen Literatur. Also es gibt da viele andere auch.
Ja. Und das ist, aber ich glaube, es ist die so der Exportschlager einfach.
Der war Exportschlager.
Und, was man so am ehesten damit verbindet und vielleicht auch jetzt zu Unrecht, wie du sagst. Ich weiß nicht, was gab es denn noch so?
Na, es ist eigentlich so ähnlich wie mit der Musik auch, dass zum Beispiel Salsa eigentlich was ist, was in Miami entstanden ist und der Tango, die erste Tangoaufnahme in New York gemacht wurde. Ja. Das gab natürlich dann so eine Widerspiegelung auch in den Heimatländern, aber eigentlich hat man dort sehr stark erst das reproduziert, was auch so eine Erwartung erfüllt hat. Ja. Und so ist es dann natürlich auch, dass die lateinamerikanischen Schriftsteller, die erfolgreich waren, zum Beispiel Cortázar, auch der Argentinier ist, der sein ganzes Leben lang nur in Europa gelebt hat, ich glaube in Frankreich auch. Ja. So lange, dass er selbst dieses rollende R verloren hat und mit so einem komischen französischen Akzent Spanisch gesprochen hat. Ja, das ist entsteht durch eine Widerspiegelung eigentlich oder durch die europäische Erfahrung.
Naja, es ist im Prinzip natürlich auch eine Folklore einfach. Ne? Also das war sozusagen so die eigentlichen Wurzeln in einer folkloristischen Form dann aufgenommen werden. Das, was funktioniert sozusagen, sowas wie Tango und Salsa halt dann plötzlich so rausgelöst wird aus dem Kontext und ein völlig, vielleicht auch verschobenes Bild natürlich von dieser Heimat, die man auch so lange hinter sich gelassen hat, dann reproduziert wird.
Ja.
Also eine Meta-Realität, die dann aber eigentlich in Europa entsteht oder in den USA oder sonst
irgendwo. Ja. Es gibt viele andere Strömungen, wie es sie auch in Europa gegeben hat natürlich. Surrealismus ist natürlich stark, aber auch diese sehr starken modernistischen Versuche. Also ich erinnere mal an Brasilien, also in Brasilien gibt es natürlich auch diese Vermischung der Kulturen, aber es gibt eben auch, es gab in Brasilien diesen sehr starken Versuch, was ganz Neues, streng geordnetes
ich kenne das natürlich nur aus der Architektur.
Genau, also das ist in der Architektur. Halt eben, genau. Und das gibt es eben auch in der Literatur, solche Versuche, also wirklich nach vorne zu schauen.
Also so eine ganz konstruktivistische oder sehr schnörkellose.
Gute Geschichten, schnörkellose, gerade Geschichten zu erzählen. Das gibt's auch. Die haben natürlich nicht so einen Erfolg, weil man das nicht erwartet. Teilweise werden sie auch gar nicht als lateinamerikanische Literatur wahrgenommen.
Ja. Aber du hast nicht zufälligerweise jetzt gerade ein paar Tipps auf Lager. Das könnte man recherchieren, weil das würde mich mal interessieren, da so ein Gegenmodell dazu zu lesen, weil ich kenne halt wirklich immer nur Cortázar und eben Borges und so die gängigen.
Ja.
Und Marquez natürlich. Und so. Und das geht ja alles doch, sage also ich mal, grob so in eine Richtung.
Na, ich würde mal zum Beispiel Carlos Fuentes empfehlen.
Fuentes, ja.
Das ist ein Mexikaner, der auch insofern anders ist, weil seine Literatur sehr stark vom Kino beeinflusst ist. Das würde ich sagen. Also da tauchen sehr viele Figuren auf, wie es sie in Filmen gibt. Ja, ich sag mal zum Beispiel Der alte Gringo. Das ist eines seiner bekanntesten Bücher. Ne? Ja. Das ist so ein Spiel da in diesem USA-mexikanischen Grenzgebiet ist eigentlich, da gehen Literaturwissenschaftler davon aus, dass er da schon dieses Buch eigentlich geschrieben hat, damit es verfilmt wird. Ja, hat er da schon so filmische Elemente.
Ja, also wie so ein Drehbuch.
Eigentlich
so
ein Drehbuch, angelegt, die Szenen und so. Ja. Vor allem die Figuren. Und wer mir jetzt noch einfällt, also ich kann das beim nächsten Mal vielleicht auch noch ein bisschen organisierter erzählen. Also es gibt einen Schriftsteller, der heißt Paco Ignacio Taibo Dos. Also Taibo ist sein Familienname und Dos, weil er der Zweite heißt wie sein Vater. Okay. Aber er ist der Zweite.
Der habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Nee?
Ja, der ist in Mexiko ganz bekannt, macht eigentlich auch sowas Ähnliches, schreibt viele ist erstmal ein Essayist und Journalist, das sind die ja auch immer alle, also auch Fuentes, die haben sehr viel, ein großes essayistisches Werk, ist aber eben, schreibt auch Krimis, aber eigentlich als Krimis getarnte
Sozialstudien
und auch so intellektuelle Spielchen viele. Ja. Also er hat also ein, wie heißt es gleich, Dos Manos? Quattro Manos, genau, vier Hände, hat er geschrieben, was eine ganz klare Parodie ist von diesem Fuentes, der alte Gringo, wo er dann eben auch diese Literaturspiele spielt und sich darauf bezieht und sich in so intellektuellen Kosmen bewegt. Das fällt mir jetzt dazu ein. Paco Ignacio Taibo, das hat auch ein großes Buch über Che Guevara geschrieben, zum Beispiel.
Kann man ja auch mal lesen.
Ja. Na gut, aber was ich sagen will, das ist eben, das war eigentlich so diese Erkenntnis dieses Buches, dass, oder dieses Schriftstellers, dass der dass der eigentlich erfüllt, was lange vorher gedacht wurde, nämlich eine Einheit, also eine einheitliche lateinamerikanische Literatur zu schaffen. Die hat es vorher so nicht gegeben. Ne? Es gab also mexikanische und brasilianische und chilenische und kolumbianische Literatur, die auch voneinander unterschiedlich waren. Natürlich haben die sich gegenseitig beeinflusst, weil sie sich auch oft in Paris in den gleichen Cafés gesessen haben, ist einfach mal so.
Ja.
Aber es gab dann eben große Unterschiede und bei ihm verschmilzt da was. Also diese große Verschmelzung, von der auch immer die Rede ist, dieser Synkretismus, passiert in seinen Geisteswelten, das muss man einfach so sagen. Und dass dann diese deutsche Geschichte
da müssen wir auch noch drüber reden, weil, wie du schon sagst, diese Besessenheit, die erklärt sich ja nicht aus seiner Biografie, also erscheint nicht längere Zeit.
Teilweise schon. Naja, Chile ist, glaube ich, das deutscheste Land in Lateinamerika und auch ein Land, was sehr unter seinen Deutschen gelitten hat. Also es hat ja da...
Das stimmt natürlich, ja.
Also es gab diese Colonia Dignidad, alte Nazis und natürlich war Pinochet war kein deutschstämmiger Chilener, aber dieser ganze Militärapparat und diese ganzen Großgrundbesitzer, also das alles, was für dieses reaktionäre Chile steht, hat viel mit den Deutschen noch zu tun.
Ja, siehst du bist da in südamerikanischer Literatur natürlich ein bisschen besser bewandert oder hast diesen Kosmos, glaube ich, einfach ein bisschen präsenter als ich. Stimmt, da bin ich jetzt gerade, klar, das liegt natürlich auf der Hand, das stimmt.
Bolaño ist als Kind weggegangen aus Chile, aber wahrscheinlich ist er in einer chilenischen Familie dann weiter aufgewachsen in Mexiko. Ich glaube nicht, dass das politische Gründe waren, das waren dann wohl ökonomische Gründe. Oder?
Die Eltern sind wohl extrem oft umgezogen, aus ökonomischen Gründen, glaube ich.
Genau. Dann ist er zurückgegangen nach Chile, um als Salvador Allende dort dieses marxistische Projekt hatte, war er der einzige gewählte kommunistische Staatschef in Lateinamerika. Wollte er das mit aufbauen, haben viele Exil-Chilenen dann gemacht und musste dann natürlich wieder fliehen nach dem Pinochet.
Putsch. Ja, und interessanterweise ist er
Ist dann wieder nach Mexiko.
Genau, und er war ja auch in Spanien nach dem Ende der Franco-Diktatur irgendwie, was ja auch also dieser Faschismus, der spielt natürlich, egal wo man schaut, der spielt ja natürlich eine große Rolle. Und,
Er nimmt ja
auch hier ganz klar Stellung im fünften Teil, ne, indem er einen Teil dieses Holocaust ja auch miterzählt.
Das ist ein ganz interessanter Punkt da. Aber ich will erst noch was anderes sagen. Seine anderen Buchtitel, also wie gesagt, das Dritte Reich gibt es, was ein Spiel ist. Also das ist ein Brettspiel.
Ja.
Es geht nicht um das Dritte Reich, aber es geht, und das ist auch so typisch für ihn, sozusagen, da ist so ein intellektueller Filter drin. Es geht eigentlich um dieses Brettspiel und um diese Nerds, die so international dieses Brettspiel miteinander spielen auf einem sehr hohen Strategiespiel.
Ja.
Und dann gibt es eben noch ein anderes Buch von ihm, das heißt, das kenne ich aber nicht, die Nazi-Literatur in Amerika.
Genau, genau.
Was auch erstmal ein provokanter Titel ist, gerade in Amerika.
Ja.
Naja, dieser letzte Teil, wo er die Geschichte erzählt von einem deutschen Soldaten auf der Etappe, der in den Holocaust quasi so ein bisschen involviert wird, der also später in einem Kriegsgefangenenlager diesen Akimboldi trifft. Und ihm erzählt von dem, was er getan hat, dass er nämlich in der Etappe war und ihm dann so ein Zug mit 500 Juden in seinem Ort, auf den er irgendwie aufzupassen hatte, da abgeladen wurde, irgendwie.
Nein, ich glaube, es ist der Bürgermeister sogar des Ortes, den er da, der interniert ist mit dem Hans Reiter zusammen.
Genau, ist ja der Bürgermeister. Es war gar kein deutscher Soldat.
Es war kein deutscher Soldat, er war der Bürgermeister des Ortes. Und der sagt, ja, da kommen diese 500 Juden, die da abgeliefert wurden. Und was mache ich jetzt mit denen?
Und er hat, und das auch so lange erzählt wird, wie er erst versucht, dass die da leben, dass die da Arbeit haben. Und
ja,
es funktioniert
dass
sie
die Straße
auch sehr gut.
Kehren
genau.
Ne?
Und dann kommen aber so geradezu bürokratische Verwicklungen, dass dann irgendwie nicht klar ist, wer für die zuständig ist. Ist da die Verwaltung in Oberschlesien dafür zuständig, die aber dann auch schon gar nicht mehr existiert, weil ja die Front näher kommt und all solche Geschichten, dass er am Ende dann sagt, er war quasi gezwungen, die umzubringen.
Ja, was hätte er sonst machen sollen?
Und das ist halt ein Motiv, was ich, es ist wieder meine Namensschwäche. Es gibt auch diesen großen Holocaust-Roman. Dieses Franzosen.
Ja, genau. Das ist auch meine Namensschwäche leider.
Die Wohlgesinnten.
Die Wohlgesinnten, genau. Die Wohlgesinnten.
Jonathan Littell, so heißt er, ne?
Von Jonathan Littell, genau. Oder
das,
wie auch immer der Mann ausgesprochen
wird. Das kommt da drin vor. Da habe ich mir auch gefragt, dass ich unbedingt rausfinden muss, wer da wen gelesen
hat. Ich dachte auch, wer hat da von wem abgeschrieben? Genau. Das ist so auch sprachlich und alles, das ist so ähnlich. Da ich dachte, also... Genau, entweder Littell hat das Kleine genommen und hat es aufgeblasen irgendwie oder.
Gut, aber was macht Bolaño da? Er schreibt eine lange Rechtfertigung für einen Kriegsverbrecher, der 500 Menschen auf dem Gewissen hat und der aber der seitenlang Zeit hat, seine Rechtfertigung zu erzählen, die irgendwo vielleicht auch plausibel erscheint erstmal. Ja. Dann wird er aber von
Hans Reiter umgebracht
und dann macht sich Bolaño im Prinzip unangreifbar, weil er ist ja bestraft worden.
Genau.
Aber trotzdem bleibt diese Rechtfertigung stehen.
Die bleibt stehen.
Ja, das ist schon interessant. Das ist auch sehr, sehr deutsch.
Das ist... Ja, also ich glaube, dieser letzte Teil, der wirft so die meisten Fragen auf. Also ich finde sowohl stilistisch, weil diesen Anfang fand ich so unerträglich von diesem Jungen, der ist wie eine Alge, ist auch wieder so eine Metapher, die würde ich am liebsten um die Ohren schlagen. Ein Junge, der ist wie eine Alge irgendwie.
Ja, das gibt Sachen, die ich nicht verstanden habe, muss ich ehrlich sagen, in dem Buch. Und die ich jetzt auch gar nicht mehr so genau memoriere. Also die ich wirklich.
Ja, ich war einfach so genervt von denen, dass ich die halt leider sehr genau memoriere. Also weil es wird halt aus so einer vermeintlich kindlichen Perspektive geschrieben. Da gibt es das Haus der blauen Mädchen oder so, oder das Dorf und da gibt es das Dorf der Fischer und so. Und wo klar ist, er versucht halt irgendwie, sich da auch so reinzuversetzen, aus so einer kindlichen, poetischen Perspektive dann so zu schreiben, wie so ein Kind das vielleicht skizzieren würde, wo ich denke, das funktioniert leider halt überhaupt nicht. Also das war so der Punkt, wo ich dachte, ich komme hier nicht mehr weiter. Das ertrage ich jetzt einfach nicht, wenn es so weitergeht. Wo er halt so quasi so diese Evolution, diese sprachliche Evolution vom Kind zum Mann halt auch mitmacht, über den Jugendlichen, der dann in diesem Schloss die Gräfin kennenlernt und es gibt halt.
Das hat er aus Ulysses abgeschrieben. Also ich habe Ulysses von James Joyce noch nicht gelesen, aber genug darüber gelesen, um zu wissen, dass da auch so eine sprachliche Evolution vom Fötus bis zum Menschen kommt.
Ja. Und das macht er halt. Das macht er halt auch. Und wo ich denke, da ist er halt wirklich sehr postmoderner Autor, dass er halt alles so samplet, was eben, glaube ich, halt auch so unter die Finger kommt. Und das mit einer ziemlichen Unbefangenheit.
Ja.
So.
Ja.
Also ich würde... Also demnach würde man fast eher vermuten, dass er von dem Littell abgeschrieben hat, aber das...
Ich habe das wirklich versäumt, das zu tun, da mal gucken, wer da eigentlich zuerst erschienen ist, nicht wahr? Also,
ja, das ist halt Littell ein bisschen schwierig,
meines
weil
Wissens
man nicht...
2005 erschienen.
Ja, und gut, aber das kann man halt jetzt nicht genau rekonstruieren, weil wir nicht wissen, wie lange er Bolaño an diesem Werk geschrieben hat, wann er damit angefangen hat, genau, da müsste man jetzt eher akribisch recherchieren, also falls da irgendjemand das mal tun mag. In der Community soll er das bitte mal tun. Ich fand das sehr interessant.
Was Littell allerdings getan hat, ist, dass er sein Buch ja basiert auf Recherchen und teilweise auch Aktenstudien, sehr viele andere Bücher.
Ja.
Und es kann natürlich sein, dass sie die gleichen Quellen haben. Also dass dieses Motiv aus so einer bürokratischen Notwendigkeit werden Verbrechen begangen. Gar nicht, weil man das wollte. Eigentlich wollte man es gar nicht, aber man hat keine Wahl mehr gehabt, weil das System so war.
Naja, weißt du, das war ja die Rechtfertigung. Das war ja die, oder was heißt Rechtfertigung?
Das
bei Nürnberger Prozessen. Das war die Rechtfertigung des Dritten
auch
Reiches.
In den
Auschwitz-Prozessen. Also. Deswegen finde ich, das ist eine sehr naheliegende Herangehensweise. Die Frage ist halt, ob das jetzt mittlerweile auch schon zum Klischee geronnen ist. Mhm. Also das war halt so mein zweiter Gedanke gewesen. Also ich dachte, kann man über diesen Zweiten Weltkrieg eigentlich noch schreiben? Bei dem Letail gab es noch einen riesen Aufschrei, weil er es gewagt hat, aus dieser Innenperspektive das zu beschreiben. Bei ihm findet das eigentlich überhaupt keine Erwähnung mehr, bei dem Bolaño zumindest, habe ich nichts drüber gelesen. Mhm. Ist das jetzt auch schon wieder so abgenutzt? Also kann man da noch, wie kann man sich dem noch nähern, wenn man sich dem nähern will?
Ja. Und es kommen eben so viele unterschiedliche Szenarien und Zeiten vor, dass das nicht mehr so eine Erwähnung findet. Ja. Es fehlt eigentlich noch ein Teil im Weltraum.
Genau, was Außerirdische fehlen.
Außerirdische fehlen. Vielleicht ist er nicht mehr dazu gekommen.
Genau, irgendwas in Australien gibt es auch nicht. Also man hat auch so das Gefühl gehabt, wenn er noch länger gelebt hätte, hätte er ein Werk von allem, von über alles geschrieben.
Es wäre vielleicht auch niemals fertig geworden.
Es wäre wahrscheinlich niemals fertig geworden. Ja. Wobei, naja, man tut ihm dann natürlich auch ein bisschen Unrecht, weil dieses Santa Teresa, das war so als schwer Punkt des Buches beschrieben wird. Es rekurriert ja schon immer irgendwie drauf. Also das kann man natürlich da auch bei jedem Kapitel natürlich noch schnell so einen Schlenker reinmachen, damit das jetzt auch noch reinpasst irgendwie. Aber deswegen dachte ich auch, wäre das eine sehr merkwürdige Herangehensweise gewesen, das zu trennen in diese einzelnen Bücher, weil das schon, man das schon als Ganzes lesen muss, um noch irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, was damit gemeint hätte sein können.
Ja.
Potenziell.
Ja. Ja, ich glaube, aber welche Rolle, glaubst du, spielt diese Santa Teresa-Geschichte in dem Buch? Ich würde sagen, es ist einfach seine Verzweiflung über Mexiko.
Ich glaube, es ist seine Verzweiflung über Mexiko.
Ja. Ich erinnere das auch so, dass eben in den 90ern war Mexiko ein wirklich sympathisches, relativ sicheres und friedliches Land. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel an Freunde von mir, die überfallen wurden im Taxi und dann haben ihnen die Räuber noch 10 Pesos dagelassen, damit sie im Taxi weiterfahren können, also von der Beute abgegeben. Also wirklich ganz nette Gentleman-Verbrecher. Es ist einem nie was passiert. Und diese Geschichte, die Ciudad Juárez-Geschichte, damit fing es eigentlich an, das, was heute ein riesiger Abgrund ist, also ein menschlicher Abgrund, dieser Drogenkrieg, der in Mexiko passiert.
Angeblich hat sich ja diese Drogenmafia von Kolumbien nach Mexiko verlagert. Genau. Und diese Frauenmorde, die hier beschrieben werden, das ist zwischen 1993 und 2003, wenn ich das richtig rekonstruiere. Genau. Das heißt, das fing 1993 erst an.
Da fing es an, ja.
Und es wird ja auch in dem Teil nicht explizit als bewiesen angesehen, aber es wird zumindest zu einem Drogenkartell unterstellt, dass das in Verbindung mit der Oberschicht, einer korrupten, völlig korrumpierten, moralisch degenerierten Söhnen dieser Oberschichtsfamilien, dass die im Klüngel diese Frauen auf dem Gewissen haben. Und da wird ja auch ganz klar, auch an diesen Polizisten ist ja diese Verzweiflung darüber, dass das ja auch Klassenmorde sind. Also es wird ja noch unten gemordet. Ne? Mhm. Also diese ganzen Frauen sind entweder Prostituierte oder es wird ihnen unterstellt, sie seien Prostituierte.
Das sind eigentlich diese Arbeiterinnen.
Aber aus diesen Maquiladoras.
Genau, aus den Maquiladoras. Das sind eben die unterste Schicht, die auch teilweise gar nicht dokumentiert, keiner weiß, kennt deren Namen. Die sind nicht, man weiß gar nicht, ob die überhaupt aus Mexiko sind.
Genau, oder illegal eingewandert. Genau.
Also niemand vermisst die, das stimmt ja. Aber es bleibt eben offen und das ist in der Realität auch so. Auch in der Realität sind diese Frauenmorde bis heute nicht aufgeklärt. Also es ist eigentlich unglaublich.
Es ist unglaublich.
Es,
ne?
Es sind Hunderte von, und heute
Es sind wohl 600 Frauen ermordet worden, zwischen 600 und 800.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es eben auch schwierig ist, das die alle dann zuzuordnen. Ja. Und heute verschwimmt es so, weil heute in manchen Monaten so viele Leute irgendwo umgebracht werden.
Ja, angeblich teilweise 15 am Tag, 15 Morde am Tag.
Genau, also da wird das eine kleine Nummer. Also in den 90ern war das natürlich noch unglaublich und dass es eben nicht aufzuklären ist und dass es
auch
Leute gibt, die sich damit intensiv beschäftigen und sagen, es gibt nicht nur eine Erklärung dafür, sondern es sind offensichtlich unterschiedliche Tätergruppen, die das machen. Und das eigentliche Problem ist natürlich die in dem Land herrschende Straflosigkeit. Dass du diese und andere Verbrechen begehen kannst, ohne bestraft zu werden.
Naja, was ja ganz explizit zur Sprache gebracht wird, ist einfach die Frauenfeindlichkeit.
Ja, natürlich.
Und zwar unter den Polizisten, wohlgemerkt. Mhm. Also das da wird eine Szene beschrieben, die ist natürlich sehr eindrücklich. Auf drei Seiten werden Frauenwitze.
Ja, ja.
Mhm. Oder Witze auf Kosten von Frauen, die auch ziemlich derb sind. Ja. Irgendwie. Die werden halt genauso in Serie erzählt, wie diese Morde in Serie erzählt werden. Und da hat man schon das Gefühl, da liegt eigentlich Bolaños Leidenschaft in dem Teil. Also da kriegt er so einen kämpferischen plötzlich Ton, den ich im Rest des Buches so nicht finde.
Ja.
Und wo man auch das Gefühl hat, da ist er halt sehr weit von diesem teilweise auch sehr poetischen, erfundenen, alles was in Deutschland spielt, ist doch teilweise sehr weit weg von dieser Holocaust-Szene, vielleicht mal abgesehen. Mhm. Aber da, sobald er nach Mexiko kommt, wird er kämpferisch, also seine Figuren werden kämpferisch. Und ehrlich gesagt ist er mir da auch am sympathischsten als Autor, weil er mich, also da berührt er mich wirklich.
Das stimmt. Also ich weiß nicht, ob ich da mit dir einer Meinung bin, aber ich verstehe, was du meinst. Diese intellektuellen Spielchen mit erfundenen Literaturgeschichten haben natürlich auch was Kaltes. Also es sind eben auch Spiele.
Da wird dann sehr postmodern.
Genau, wo man auch so ein bisschen rechthaberisch und dann so rätseln, mal sehen, ob du drauf kommst und so spielt. Und das stimmt, ist abgekoppelt von echtem menschlichen Leiden zum Beispiel.
Ich muss jetzt nicht permanent das echtes menschliches Leiden haben, aber ich habe halt da das Gefühl, dass er selbst am nächsten dran ist, am engagiertesten ist und vielleicht auch tatsächlich am besten weiß, worüber er redet.
Ja, das hat natürlich mit seiner Biografie zu tun, weil er eben als Erwachsener und als junger Erwachsener eben in Mexiko gelebt hat und wahrscheinlich diese Gesellschaft am besten kennt.
Kennt irgendwie dann doch,
an der man auch verzweifeln kann. Das ist so. Also ja, diese Frau, also ich habe das auch so erlebt, diese Frauenfeindlichkeit ist was ganz spezifisch Mexikanisches, was eigentlich, wenn man es genau psychologisch aufschlüsselt, eigentlich eine Art Selbsthass ist, so die auch irgendwie auch mit der Kolonialzeit zu tun hat. Das hilft dir natürlich nicht, wenn du ein Opfer bist. Ne? Und das ist die Spitze des Eisberges. Also diese Übergriffe und Vergewaltigung und so, das ist eine sehr, sehr häufige, leider, Geschichte in einer bestimmten Schicht in Mexiko. Und mexikanische Intellektuelle können das sogar mit ihrer Geschichte erklären. Ne? Dass also eigentlich der Mexikaner an sich schon das Resultat einer Vergewaltigung war. Nämlich des spanischen Eroberers und der aztekischen, das gibt es auch.
Aber das würde ja für fast alle südamerikanischen, mittelamerikanischen Kulturen zutreffen.
Interessanterweise machen sich aber nur die Mexikaner das so zu eigen. Das ist das Interessante eigentlich an dieser Geschichte.
Aber zu eigen machen, meinst du, die also im Sinne von sich anziehen, also sich, die identifizieren sich mit einer Opferrolle oder?
Erstmal identifizieren sie sich mit diesem rassischen Ideal des Mestizen. Also sind alle Mestizen in Mexiko. Und also ein Mestiz ist eben die Mischung aus dem Spanier und der indianischen Urbevölkerung. Ja. In verschiedenen, ne, und das ist auch das in einer gewissen Weise das Ideal. Es gab in Mexiko auch so eine rassistische Ideologie der Raza de Bronze, also die bronzene Rasse, wo eigentlich im Gegenstück zur Nazi-Ideologie so eine Art Vermischung hochgehalten wurde, ne, wo gesagt wird, das ist sozusagen die richtige Mischung dieser Spanier, dieser tollen Herrenrasse in Spanien, dieser mit tollen aztekischen
die
ja auch irgendwie, die haben ja auch Pyramiden gebaut und waren ganz tolle Strategen und so weiter.
So das Beste aus beiden Welten funktioniert im Übermenschen.
Genau. Was eben dazu führt, auch zu einem Rassismus gegenüber den Indianern, weil die sich vermischen müssen, die es ja auch gibt in Mexiko, sehr viele wirklich rein indianische Ethnien und eben auch der Europäer, die unter diesem Rassismus nicht so sehr leiden, aber gegen die es eben auch sehr viele Ressentiments gibt. Und diese Selbstidentifizierung mit dieser bronzenen Rasse, das hat ja immer auch psychologisch einfach auch eine Schattenseite, da wird das so hochgehoben, aber wenn man dann guckt, wo kommt es her, und dann kommt es eben aus dieser brutalen Kolonialgeschichte, ne? Dann ist es eben, und wenn man sich damit identifiziert, da entsteht eben auch ein Selbsthass. So, das ist eine psychologische Erklärung.
Aber das ist ja fast sowas wie so eine Art
Das gibt es übrigens auch bei den
Schwarzen. So eine Art Stockholm-Syndrom.
Ja, vielleicht kann man das so nennen. Man hat eben irgendwie versucht, es gab Anfang des 20. Jahrhunderts, nicht nur in Brasilien, auch in Argentinien, da gab es ja diesen Peronismo, was auch so eine Krankheit ist, so eine irgendwie auch am Faschismus orientierte, aber dann durchaus auch linke Versuch von nationalen Selbstdefinitionen und wo man eben das, was man eben war, eben hochhalten musste, diese vermischte Rasse. Mhm. Ja. Das, weiß nicht, ob Stockholm-Syndrom. Das hat ein bisschen, die Schwarzen in Amerika haben ein bisschen, da gibt es ja auch ähnlich Topoi, also wo eben dieser Identitätsverlust und auch das Wissen, dass die Vorfahren eben auch ausgebeutet und teilweise vergewaltigt wurden, dass man die Namen der Sklavenhalter trägt und diese Geschichten. Da gibt es ja auch so eine spezifische Art von Selbsthass, ja, den es da gibt. Ja.
Interessant, ja.
Ja, das ist alles sehr, sehr interessant und aber eben auch dann manchmal unschön.
Naja, mir fällt halt gerade wieder auf, wie wenig man auch davon eigentlich mitbekommt. So, also, ne, wenn man sich jetzt nicht explizit mit südamerikanischer, mittelamerikanischer Literatur, Geschichte beschäftigt.
Ja. Die Mexikaner haben ein bisschen das Problem in der globalen Wahrnehmung, dass sie immer durch die Augen der US-Amerikaner gesehen werden.
Ja, man hat immer das Gefühl, dass ein bisschen so ein Anhängsel, vielleicht auch, genau. Weil irgendwie man das Gefühl hat, das komplette Land ist an diesen Dollar gekoppelt.
Ja, ist ja auch ein bisschen so. Das ist tatsächlich so. Also der kulturelle und auch wirtschaftliche Einfluss ist überwältigend. Immer schon auch ein Problem. Es gibt immer diese auch Hassliebe mit Nordamerika, das Ablehnen und gleichzeitig so sein wollen. Mhm. Ja. Mhm. Also wenn man die Rückkehrer sich ansieht, also die Mexikaner, die in den USA leben, die dann so in Mexiko an den Strand fahren, die dann mit Absicht Englisch reden und mit einer großen Geste da sich super amerikanischer aufführen als die Amerikaner. Mhm. Na, da kann man das alles beobachten. Mhm. Aber das Bild des Mexikaners durch die US-amerikanische Brille ist auch von schlechtem Gewissen geprägt, weil da eben auch etwa ein Drittel, also Mexiko hat etwa ein Drittel seines Territoriums verloren durch Kriege mit den USA, Kalifornien, Texas, war alles mal mexikanisch. Und da gibt es schon auch auf US-amerikanischer Seite so eine Art von, also man muss den Mexikaner abwerten als drogensüchtigen Kriminellen oder auch eben als netten Musikanten oder wie man das auch immer macht, um die eigenen Verbrechen zu rechtfertigen. Sowas gibt es natürlich auch. Und durch diese Brille wird der Mexikaner oft gesehen und nicht durch seine eigene. Das ist ein bisschen das Problem, was die Mexikaner in der Außenwahrnehmung haben, während Argentinier zum Beispiel oder auch Kubaner anders ja gesehen werden.
Ja, aber gut, das liegt wahrscheinlich der Natur der Sache, dass du als ehemalige Kolonie von wem auch immer, dass du einfach derartige Identitätsstörungen hast, dass halt das Eigentliche gar nicht mehr existiert oder schwer zu definieren
ist. Ist ein bisschen tragisch. Ja. Also die lateinamerikanischen Länder haben sich selbst von ihrem von ihrer Kolonialzeit befreit, haben sich von den Spaniern befreit und natürlich war das eine Lage, als die Spanier sich schlecht wehren konnten, weil Napoleon irgendwie in Europa gewütet hat, aber trotzdem haben sie das selbst gemacht. Das wäre also, man hätte da Grund genug, selbstbewusst zu sein. In Mexiko gab es eben 100 Jahre später sogar nochmal eine zweite Revolution, wo man sich auch der Oberschicht entledigt hat. Also es gäbe genug Grund für Selbstbewusstsein.
Genau. Die Bauern, es gab so einen Bauernaufstand. Ja.
Genau, als Pancho Villa, als solches wird es auch erinnert. Es war natürlich ein langer Bürgerkrieg in Wirklichkeit und das einzige historische Ereignis, wo einmal ein US-amerikanischer Ort besetzt wurde durch eine fremde Macht. Da sind die Mexikaner sehr stolz drauf.
Nämlich?
Na, Pancho Villa hat mit seiner Armee mal einen Ort namens Columbus besetzt, irgendwo an der Grenze da und hat das auch eine Weile gehalten und musste dann wieder weg. Aber das ist das. Ansonsten ist meines Wissens US-amerikanisches Territorium noch nie besetzt worden.
Das mag sein.
Mhm. Jedenfalls nicht dort auf dem Kontinent. Möglicherweise wurden irgendwelche Inseln im Pazifik.
Da gab es bestimmt mal irgendwas. Mhm.
So, wie kommen wir jetzt wieder raus aus dieser Nummer? Bolaño 2666.
Wollen wir denn noch was dazu sagen? Fällt uns noch was dazu ein?
Wir können es einfach abbrechen, so wie Bolaño auch seine Geschichten immer abbrecht und nicht auserzählt.
Ja. Naja, man könnte halt tausend und eine Sache irgendwie dazu sagen oder halt auch nicht sagen. Also es gibt halt wenig. Also,
was fehlt dir noch auf? Oder was findest du noch wichtig?
Ich weiß nicht, ich überlege gerade. Fällt dir noch irgendwas ein? Irgendwas?
nichts, was zwingend ist eigentlich.
Nichts, oder? Was zwingend ist. Ne? Mhm. Nö. Vielleicht lassen wir es einfach so stehen.
Ja, erstmal. Genau. Lassen wir es so stehen. Ja. Okay, dann.
Wir haben kein ungelesenes Buch, oder?
Naja, nur also das, die Seiten, die ich überblättert habe, ist das ungelesene Buch. Also
hast du was überblättert?
Ja, naja, das ist zu viel gesagt, ich habe es nicht überblättert, aber es gibt manchmal Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe es nicht verstanden.
Ja.
Und dann habe ich weitergeblättert und es nicht nochmal gelesen.
Also ich muss ja gestehen, ich habe was überblättert. Ich habe 37 Seiten überblättert und habe sie hinterher nachträglich aber dann nochmal gelesen.
Welche Seiten hast du denn überblättert?
Ich habe überblättert die im fünften Teil, wo er, also Hans Reiter, dieses Versteck im Kamin entdeckt, in dieser Hütte in irgendwo in Polen, in Russland, ich weiß es nicht, von diesem, das Versteck, was es offensichtlich ein Vater für seinen Sohn wohl gebaut hat, eine jüdische Familie, wo ein Mann, dessen Namen ich mir natürlich nicht gemerkt habe, irgendwie Stanislavski ist irgendwie sowas, sich versteckt hat. Er selber auch Schriftsteller gewesen. Und er wiederum, wie halt ne, so oft, die Geschichte in der Geschichte in der Geschichte erzählt. Also die komplette Lebensgeschichte dieses Schriftstellers im kommunistischen oder im zaristischen, einen Übergang irgendwie.
Sowjetischer Schriftsteller.
Ich weiß es auch nicht mehr. Ja,
das fand ich eigentlich ganz faszinierend. Also da muss
die
ich
wird dann auch nochmal erzählt. Und wo ich gemerkt habe, so, ich habe da nicht hineingekommen, dachte so, ich habe dann vorgeblättert und dachte so, wer ist die komplette. Der erzählt auch die komplette Lebensgeschichte tatsächlich. Und ich dachte, das kann ich jetzt, ich kann nicht noch eine Figur, kann ich nicht.
Ich fand es eigentlich ganz faszinierend, wobei ich da auch Bolaño in Verdacht habe, okay, jetzt fängt er an, ein Poser zu sein. Also er möchte wirklich, dass wir wissen, dass er über alles reden kann.
Ja.
Irgendwo natürlich gehört auch die Geschichte der Sowjetunion irgendwie auch zu Lateinamerika dazu. Es gibt ja da so diese Ideale, wurden sich angeschaut gegenseitig. Ja. Aber dass er das, und da wollte er halt zeigen, okay, ich könnte jetzt genauso gut 1000 Seiten aus der frühen Zeit der Sowjetunion und Trotzki und Lenin und Stalin schreiben.
Genau.
Ich tue es aber nicht. Ich werde es nochmal so antuschieren und dann weiter mit dem Alten.
Genau.
Na, und das, da würde mich interessieren, warum, ja, was er sich dabei gedacht hat. Ob es einfach so reingerutscht ist, ob das wirklich so eine Art von Arbeitsprobe war. Vielleicht hätte er später dann nochmal darauf zurückgekommen, in anderen Büchern oder so.
Ja, so wie er offensichtlich ein eigenes Buch aus diesem Professor, den ich eigentlich persönlich total langweilig finde, gemacht hat. Oder es gibt dann nur ein anderes, komplett erhaltenes, in sich geschlossenes Werk. Aber da habe ich halt gemerkt, also das war einer der Stellen, da bin ich ausgestiegen und habe sie trotzdem hinterher noch gelesen. Allerdings glaube ich mehr so aus diesem Impuls raus, der ich dachte, jetzt habe ich mich durch diese restlichen 1100 irgendwas Seiten durchgekämpft, jetzt kannst du die 37 auch noch lesen und dann kannst du sagen, du hast wirklich alles gelesen. Also das hatte ja dann, also ich habe so zwischendurch immer so einen sportlichen Ehrgeiz entwickelt, da ich dachte, komm, noch ein paar Liegestützen, die schaffst du auch noch ein paar Kniebeugen irgendwie, so noch 37 Seiten Kniebeugen auf. Na, also
genau, es ist ein bisschen wie für einen Marathon trainieren.
Also ein bisschen wie für einen Marathon
trainieren. Man weiß eigentlich nicht, warum man das machen soll. Jeder Arzt wird dir auch abraten, das ist Unsinn.
Ja.
Aber man macht halt, weil es eben da ist. Es ist wie der Berg, den man besteigt.
Ja, so eine geistige Exerzition.
Das ärgert mich aber wiederum auch wieder, weil ich, ich finde das gemein, so ein langes Buch zu schreiben, um es mal so ganz kurz zu sagen.
Wir muss vielleicht auch sagen, wir haben beschlossen, wir lesen jetzt nur noch kurze Bücher.
Erstmal, ja.
Ja. Erstmal. Also ich lese, ich konnte auch danach, also ich hätte wahnsinnig gerne noch ein anderes Buch mitgemacht und ich muss sagen, ich konnte nicht. Ich konnte nach dem Buch, ich bin in so eine Art, in so eine Leseblockade reingefallen.
Vor allen Dingen fand ich, dass dieser deutsche Schriftsteller dann auch noch so beschrieben wird, dass er selber ja nur 100 bis 150 Seiten Romane geschrieben hat.
Ja.
Ganz kurze Sachen.
Genau.
Die aber auch keiner gelesen hat, die oftmals nur ein paar hundert Kopien hatten oder so.
Genau, und die extrem bescheuerte Titel auch alle tragen.
So, danke fürs Mitmachen.
Ja, danke Andreas.
Schön, es hat schön, dass wir mal wieder was gemacht haben.
Ja, und wir sollten...
Wir machen es jetzt wieder regelmäßiger, so wie früher. Wir lesen jetzt, ich habe auch ein paar dünne Bücher da schon liegen, du vielleicht auch.
Ja, ich habe noch so eine Art Comic in der Hinterhand.
Comic ist toll.
Also ich dachte, der wirkte so ganz vielversprechend. Da gucke ich nochmal rein. Vielleicht ist der ja ganz hübsch.